Ich verkünde Gottes Wort. Der heutige Bibeltext steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 6. Ich lese die Verse 8 bis 15. Stephanus war besonders begnadet. Gott hatte ihn mit einer Kraft erfüllt, in der er Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen wirkte. Doch eines Tages verwickelten ihn Leute, die zur Synagoge der Freigelassenen gehörten, in ein Streitgespräch. Es waren Juden aus Cyrene, aus Alexandria, Sizilien und der Asia. Doch sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Da hetzten sie heimlich ein paar Männer auf, die das Gerücht verbreiten sollten: Wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Sie fielen über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die aussagten: Dieser Mensch greift in seinen Reden immer wieder unseren heiligen Tempel und das Gesetz an. Wir haben ihn selbst sagen hören: Der Jesus von Nazareth wird diesen Tempel hier niederreißen und die Gebräuche verändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus und sahen sein Gesicht wie das eines Engels leuchten.
Schönen guten Morgen. Ich bin in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und in dieser Gemeinde ist es bis heute so üblich, dass vor der Predigt wichtige Neuigkeiten bekannt gegeben werden. Bekanntmachungen nennt man das auch. Und zum Beispiel, wenn neue Kinder geboren wurden, wurde das auch in den Bekanntmachungen erwähnt. Und als ich selbst geboren wurde, hat der damalige Gemeindeleiter gesagt: Herr, wir danken dir, dass du uns einen Stephanus geschenkt hast. Und meine Eltern sind sofort aufgesprungen, haben gesagt: Nein, 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 der heißt Stephan, nicht Stephanus. Und diese kurze Namensverwechslung war quasi meine erste Begegnung mit dem Mann, um den sich heute alles drehen wird. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie über einen längeren Abschnitt in der Bibel, der sich mit der Entstehung der Kirche beschäftigt. Und in den letzten Wochen haben wir von zahlreichen Herausforderungen gehört, mit denen diese junge Kirche so zu kämpfen hatte. Manche dieser Herausforderungen kamen von innen, manche kamen von außen. Und als Ergebnis von diesen vielen Herausforderungen wurden 7 Männer eingestellt in der damaligen Kirche. Und diese Männer sollten sich um zum Teil ganz praktische Probleme kümmern und dadurch die Gemeindeleitung entlasten. Und einer von diesen 7 Männern war Stephanus. Und ich möchte heute gerne mit euch zusammen darüber nachdenken, wer er war, was ihn angetrieben hat und auch, was das alles mit uns zu tun hat. Aber zunächst einmal möchte ich sagen: Bühne frei für Stephanus. Und wenn ich Bühne sage, dann meine ich auch tatsächlich eine Bühne. Weil im ersten Vers wird uns Stephanus beschrieben als ein Mann, der eigentlich für die große Bühne geradezu ideal geeignet ist. Es heißt, dass er mit einer Kraft erfüllt war, durch die er außergewöhnliche Zeichen und Wunder vollbringen konnte. Und er hat diese Zeichen und Wunder auch nicht in seinem versteckten Kämmerlein irgendwie für sich behalten, sondern er hat das mitten unter den Menschen gemacht, so dass es jeder sehen konnte. Und in Vers 10 heißt es, dass er auch mit einer besonderen Weisheit sprach, der keiner widerstehen konnte. Wir wissen heute nicht, was genau das für Zeichen und Wunder waren, die er da gemacht hat. Aber ich glaube schon, diese wenigen Worte reichen, um in unseren Köpfen ganz unterschiedliche Bilder und Vorstellungen über ihn entstehen zu lassen. Vermutlich würde es eine ziemlich große Gruppe von Personen geben, die Stephanus eher kritisch und eher so distanziert gegenüberstehen würden. Ein Teil von diesen würde ihm wahrscheinlich grundsätzlich eine Chance geben wollen, aber erstmal abwarten. Aber ich denke, es gäbe auch viele, die schnell zu einem Urteil kommen würden und sagen würden: Ach, schon wieder so ein selbsternannter Heilsbringer. Next Uri Geller lässt grüßen. Von solchen Idioten hatten wir doch schon genug. Das brauchen wir jetzt nun wirklich nicht. dieser Blender, der ist doch nur auf unser Geld aus. Oder vielleicht auch, der will sich eh nur Stimmen erkaufen und am Ende Bürgermeister werden. Nicht mit mir. Vielleicht gäbe es auch eine zweite Gruppe, die Stephanus schon eher so zugeneigt wäre. Bei manchen würde diese Zuneigung vielleicht so moderat ausfallen und die würden dann sagen, ja, finde ich ja ganz gut, dass der Stephanus mit seinen Zaubertricks da so ein bisschen Unterhaltung unter die Leute bringt. Aber schade, dass er nicht mit Feuerbällen jonglieren kann. Das wäre es noch gewesen. So. Wieder andere würden ihre Bewunderung vielleicht richtig stark zum Ausdruck bringen und würden ihn feiern als einen talentierten Bühnenmagier, als einen Entertainer oder als einen Debattier-Champion. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Stephanus in unserer heutigen Zeit leben würde, der Mann würde richtig gut Karriere machen. Sämtliche Casting-Agenturen, sämtliche Talenteshows würden sich um ihn reißen. In den sozialen Medien würde er wahrscheinlich Likes und Abonnenten sammeln ohne Ende. Und viele würden sagen, wow, der Stephanus, das ist eine richtige Rampensau. So, der hat's richtig drauf. Vielleicht würden viele sich dicht um ihn drängen und ihm laut zujubeln. Und ich glaube, wenn es Stephanus Bettwäsche gäbe, würde ich sie vielleicht auch kaufen. Wie kommen wir zu solchen Vorstellungen? Warum denken wir so, wie wir über ihn denken? Vermutlich, weil unsere Gedanken auch immer ein Spiegel dessen sind, was unsere Gesellschaft heutzutage als erstrebenswert oder auch als ablehnenswert einstufen würde. Die einen bewundern Stephanus für sein Charisma, für seine Gabe und für den Erfolg, den er theoretisch haben könnte. Und wieder andere lehnen ihn eher ab für die gleichen Dinge. Es gibt noch eine dritte Gruppe von Menschen, vielleicht fühlst du dich denen eher zugehörig, die sagen würde, Stefan, ich glaube, du hast den Predigtext irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, du hast auch Stephanus irgendwie falsch verstanden. Erstens steht im Text ganz klar, dass Stephanus nicht aus sich selbst heraus so begabt war, sondern dass Gott derjenige war, der ihn begabt hat. Und zweitens steht im Text auch nirgendwo, dass Stephanus diese Zeichen und Wunder missbraucht hätte, um sich selbst feiern zu lassen. Und ich muss gestehen, ja, das stimmt. So, das kann ich jetzt nicht leugnen. Tatsächlich, es war Gott, der Stephanus begabt hat, ihn mit Kraft erfüllt hat. Und es war der Heilige Geist, der mit großer Weisheit aus Stephanus gesprochen hat. Und doch bleibt vielleicht diese kleine Frage in unserem Kopf zurück. Ah, was hatte dieser Stephanus, dass Gott ihm diese übernatürliche Kraft anvertraut hat? Was war das Besondere an Stephanus? Was war sein Geheimnis? Hat er vielleicht irgendwie was ganz Besonderes geleistet? Eher nicht. Stephanus war nämlich ein ganz einfacher Tafelmitarbeiter. Stephanus war ein Foodsharer. Stephanus war ein Lebensmittelumverteiler. Denn Stephanus war ein Angestellter in der damaligen Kirche und seine Aufgabe war es, Witwen, die selbst kein Einkommen hatten, mit kostenlosen Mahlzeiten zu versorgen. Das war sein Job. Und obwohl uns Stephanus beschrieben wird als ein Mann mit großem Glauben, war jetzt seine praktische Tätigkeit nicht besonders prestigeträchtig, sodass man davon beeindruckt gewesen wäre. Ja, aber vielleicht hat Stephanus auch ganz besonders viel gebetet. Vielleicht hat er ganz viel in der Bibel gelesen. Nein, auch das eher nicht. Denn Stephanus war gerade darum angestellt, damit die Kirchenleiter genug Zeit zum Bibellesen und Beten hatten. Er selbst hatte vermutlich eher wenig Zeit dafür. Ja, aber was hat er denn dann gemacht, um diese Auszeichnung vor Gott zu bekommen? Die Antwort ist einfach: Nichts. Aber warum hat Gott gerade diesen Mann ausgewählt? Eben weil er niemand Besonderes war. Der erste Satz in unserem Predigttext sagt, dass Stephanus besonders begnadet gewesen ist. Und das kann auch so viel bedeuten, wie dass er besonders beschenkt war. Stephanus hat seine Begabung von Gott, unabhängig von seiner Leistung, geschenkt bekommen. Okay, warum stelle ich uns all diese Fragen, um sie dann jedes Mal selbst zu beantworten? Weil ich uns zeigen möchte, dass wir alle eine starke Tendenz haben, den Blick nur auf die Person zu richten. Es ist so leicht, Stephanus um seiner selbst willen zu bewundern oder ihn abzulehnen. Und es ist so leicht, den Grund für seinen Erfolg oder für seinen peinlichen Auftritt ausschließlich bei ihm selbst zu suchen. Wenn wir jemanden bewundern, denken wir, das liegt an der Person. Wenn wir jemanden scheiße finden, denken wir, es liegt an der Person. Und wenn wir denken, dass jemand besonders gläubig oder besonders christlich ist, denken wir, es liegt an der Person. Und wir alle tun das, weil wir mehr oder weniger durch eine Gesellschaft geprägt sind, die uns lehrt, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand halten, dass wir unseres eigenen Glückes Schmied sind. Und von jeder Straßenecke tönt es uns entgegen, mach was aus dir, nutze deine Möglichkeiten. Ja, oder bei mir im Fitnessstudio heißt es immer, werde die beste Version deiner selbst. So. Ja, und so viele Menschen fragen sich, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Oder die religiöse Variante, wie kann Gott mir helfen, mich selbst zu verwirklichen? Ich frage mich, ob Stephanus auch von solchen Motiven angetrieben wurde. Ich denke schon, dass er in dem, was er gemacht hat, ziemlich erfolgreich gewesen sein muss. Der Text berichtet uns nämlich davon, dass Stephanus sehr schnell auf Gegenwind gestoßen ist. Der hat anscheinend ein paar Sachen gesagt oder getan, die einigen Leuten einfach nicht gepasst haben. Wir wissen nicht genau, was der Grund dafür war. Das gibt der Text leider nicht her. Aber es wäre denkbar, dass manche Leute vielleicht gedacht haben, Moment mal, was der Stephanus da von sich gibt, das stimmt einfach nicht. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Wir können nicht zulassen, dass der weiter seine Lügengedanken unter das Volk bringt. Ein anderer Grund könnte sein, dass sie Stephanus als einen Konkurrenten betrachtet haben, dass sie neidisch gewesen sind auf seinen Erfolg. Und diesen Grund halte ich für etwas wahrscheinlicher, weil die Bibel an anderer Stelle sagt, dass auch Jesus von derselben Gruppe auch aus Neid angegriffen wurde. Was ist Neid? Man möchte dem anderen das, was man selber haben will, in dem Fall die Gunst des Volkes, einfach nicht gönnen. Und man versucht, die Erfolgsgeschichte des anderen so gut es geht zu behindern oder gar zu beenden. Vielleicht kennst du das auch, dass es dir manchmal schwerfällt, dich für das Glück anderer zu freuen. Ha, schön, dass es dir so gut geht. Freut mich wirklich. Mir geht es manchmal so. Vers 9 berichtet uns, dass einige Juden, man könnte sagen, die Vertreter der damaligen Staatsreligion, ein Streitgespräch mit Stephanus begannen. Und dieses Streitgespräch drehte sich offensichtlich um bestimmte Glaubensaspekte. Und dieser Streit war auch nicht zufällig, sondern der war ganz bewusst herbeiprovoziert. Der Text sagt, dass sie Stephanus verwickelten in einen Streit. Wie hat nun Stephanus reagiert? Er wusste doch sicherlich, wer da vor ihm stand. Und er wusste doch auch ganz bestimmt, dass politisch inkorrekte Äußerungen bei einflussreichen Leuten sehr viel Ärger bedeuten können. Vielleicht denkst du dir jetzt, ach, das finde ich eigentlich ganz gut, dass der mal so einen kleinen Denkzettel bekommt. So. Der ist mir ein bisschen zu überdreht, der Junge, der soll mal ein bisschen runterkochen. So. Aber vielleicht würdest du Stephanus auch lieber so zur Seite nehmen wollen und ihm sagen wollen, bitte Stephanus, sei jetzt vorsichtig, du weißt doch, was auf dem Spiel steht. Wir müssen jetzt ganz weise sein. Doch was tut Stephanus? Er wagt es tatsächlich, dagegen zu halten und seinen Gegnern die Stirn zu bieten. Und seine Gegner müssen feststellen, dass sie der Weisheit, die Gott ihm geschenkt hat, einfach nicht gewachsen sind. Und ganz gleich, was sie für Argumente gegen den christlichen Glauben vorbringen, Stephanus kann sie alle entwaffnen und widerlegen. Wir wissen nicht genau, was in diesem Gespräch zwischen Stephanus und seinen Gegnern besprochen wurde, aber es war ganz offensichtlich so ein argumentatives Kräftemessen, aus dem Stephanus eindeutig als Sieger hervorgegangen ist. Und spätestens jetzt möchte ich Stephanus am liebsten nochmal so irgendwie ins Ohr flüstern: Bitte, halt dich doch zurück. Siehst du denn nicht, dass ab der nächsten Runde mit unfairen Mitteln gekämpft wird? Stephanus, bitte, gib einfach Ruhe, halt dich zurück. Und beim nächsten Mal stellst du dich ein bisschen geschickter an. Bitte, was soll denn aus den Witwen werden, wenn du nicht mehr da bist? Denk an deine Zukunft, denk an ihre Zukunft. Aber wir lesen nichts davon, dass Stephanus irgendwie auf Harmonie bedacht gewesen wäre. Da gab es kein Versöhnungsgeschenk und auch keine diplomatische Entschuldigung. Sorry, war nicht so gemeint. Andererseits lesen wir auch nichts davon, dass Stephanus den Konflikt unnötig angeheizt hätte. Das lesen wir auch nicht. Aber es kommt, wie es kommen musste. Seine Gegner formieren sich neu und getrieben von Wut gebrauchen sie Gerüchte, Verleumdungen, falsche Anklagen und falsche Zeugenaussagen, um Stephanus schlussendlich doch noch das Genick zu brechen. Und sie stellen ihn dar als ein Gotteslästerer, als ein Hassprediger und als einen religiösen Terroristen. Stephanus wird vor ein ungerechtes Gericht gestellt und bekommt ein letztes Mal das Wort. Und obwohl unser Text bei Vers 15 endet, kann ich schon so viel vorwegnehmen: Stephanus wird in der darauffolgenden Rede zwar seinen Glauben verteidigen, aber sich selbst wird er nicht verteidigen. Und schlussendlich wird Stephanus hingerichtet werden durch Steinigung. Und Stephanus wurde nach einer sehr, sehr kurzen Amtszeit der erste Märtyrer des Christentums. Und was bei uns zurückbleibt, ist vielleicht so ein irritiert sein, vielleicht auch so ein totales Unverständnis und auf jeden Fall sehr viele Fragen. Was ist hier bitte passiert? Wozu das Ganze? Und wo war denn Gott in dieser Situation? Konnte Gott da nicht besser aufpassen? Ja, was hat sich Stephanus eigentlich dabei gedacht? Hätte der nicht mal seine Klappe halten können? Der hatte doch auch noch sein ganzes Leben vor sich. Was wird jetzt aus seiner großen Karriere? Und wäre es für die damalige Kirche nicht auch irgendwie sinnvoller gewesen, wenn er am Leben geblieben wäre? Er hätte sich doch um so viele Witwen kümmern können. Was für eine Farce, was für eine Tragödie. Und das ist doch auch irgendwie an die übrigen Christen so total das falsche Signal. Von denen traut sich doch nie wieder einer den Mund aufzumachen. Ach, dieser Stephanus, der hatte so viel Potenzial, was gerade erst dabei war, sich zu entfalten. Und jetzt ist es aus und vorbei. Und dieser Ausgang bringt uns zurück zu der Frage: Was war es, das Stephanus eigentlich angetrieben hat? Und auch wenn wir Stephanus bis jetzt nicht besonders gut leiden können, denke ich, kann man doch ganz deutlich erkennen, dass es nicht Ruhm und Reichtum gewesen sind, die ihn angetrieben haben. Auch nicht die Anerkennung von Menschen oder sein persönliches Wohlergehen. Stephanus hatte sich selbst total außen vor gelassen. Und er hatte auf seine eigenen Träume und Wünsche keine Rücksicht genommen. Und an dieser Stelle geraten wir alle irgendwo in Konflikt mit unserem eigenen Wertesystem. Denn für die meisten von uns, da möchte ich mich mit einschließen, ist das höchste Gut unser eigenes, privates und berufliches Glück. Das ist für uns häufig das Wichtigste. Und wenn wir in unserer Selbstverwirklichung gehindert werden, empfinden wir das schnell als gemein, als unfair und als ungerecht. Stefan, du redest ja, als ob Selbstverwirklichung was Schlimmes wäre. Was ist denn bitte falsch daran, wenn ich aus meinem Leben was machen will? Das ist doch besser, als nichts zu tun und nur faul rumzusitzen. Nein, ich glaube nicht, dass es falsch ist, sein Leben sinnvoll gestalten zu wollen. Aber Selbstverwirklichung sagt uns, dass nur wir alleine wissen können, wer wir sind, dass nur wir alleine wissen können, was gut für uns ist und dass wir alleine danach streben müssen, dem nachzugehen. Und dieses Lebenskonzept ist eigentlich eine Illusion. Und ich möchte einige Gründe dafür benennen, warum es nicht gut ist, auf diese Art und Weise zu leben, zumindest nicht auf lange Sicht. Das liegt erstens daran, dass unser Selbst, also unser Inneres, sich permanent verändert. Du bist in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr die Person, die du jetzt bist. Und die Träume und Wünsche, die wir jetzt als erstrebenswert empfinden, haben vielleicht in 10 Jahren all ihren Glanz verloren. Und andersrum gibt es vielleicht Ziele, die du jetzt nicht so toll findest, aber in 10 Jahren bist du total dankbar dafür, dass du ihnen nachgegangen bist. Zweitens können wir manche Wünsche, die wir in uns selbst haben, auch nur dann realisieren, wenn wir dafür andere Wünsche opfern. Du kannst keine glückliche Ehe führen und gleichzeitig jedes Wochenende mit deinen Kumpels saufen gehen. Das geht nicht. Das heißt, wenn du den einen Lebenstraum verwirklichen willst, musst du einen anderen unter Umständen dafür aufgeben. Und das wiederum bedeutet, dass nicht nur Selbstverwirklichung, sondern manchmal auch Selbstverleugnung notwendig ist, damit du ein glückliches Leben führen kannst. Und drittens ist es einfach nicht möglich, sich nur an sich selbst zu orientieren, weil wir auch immer unsere Umwelt als eine zusätzliche Orientierungshilfe brauchen. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel beschreiben. Wenn sich kleine Jungs im Kindergarten so darüber unterhalten, was die später mal werden wollen, dann sagt vielleicht der eine, ich möchte Polizist werden. So, ein anderer sagt, ich möchte Feuerwehrmann werden. So, aber selten würde einer sagen, ich möchte Assistant Sales Manager in einem großen Pharmakonzern werden. Wir orientieren uns eben nicht nur an uns selbst, sondern auch an unserer Umwelt und an unserem eigenen Vorstellungsvermögen, was aber oft sehr limitiert ist. Und indem wir das tun, verwirklichen wir gerade nicht uns selbst, sondern nur eine der uns bekannten Möglichkeiten, die uns das Leben gerade so anbietet. Was glaubt ihr? Als Stephanus im Kindergartenalter war, wollte er da Märtyrer werden? Wahrscheinlich nicht. Und als er Christ geworden ist, war es da sein sehnlichster Wunsch, für Jesus zu sterben? Ich glaube nicht. Ich denke, Stephanus war ein Mensch wie du und ich, der auch was erreichen wollte, der auch was aus seinem Leben machen wollte. Aber ganz offensichtlich gab es irgendetwas oder vielleicht irgendjemand, der sein Herz verändert hat. Und dadurch ist er frei geworden von diesem Drang, sich von seinen eigenen Träumen und Wünschen versklaven zu lassen. Stephanus hat erkannt, dass seine Träume und Wünsche nicht unbedingt das Allerbeste für ihn sein müssen. Woher kann ich aber wissen, was das Beste für mich ist? Woher kann ich wissen, was im Leben meine Aufgabe sein soll? Ich arbeite in einem medizinischen Versorgungszentrum, nennt man auch kurz MVZ. Und bei uns auf der Arbeit gibt es so eine Art Abstellkammer, sage ich jetzt mal, für medizinische Geräte. Und ich gehe da ab und zu manchmal durch und ich habe keine Ahnung, wofür diese Geräte eigentlich gut sind. Die sehen für mich aus wie Ersatzteile für ein Raumschiff oder so. Und ich könnte jetzt versuchen, ne, diesen Geräten irgendwie Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Ich könnte jetzt ein Gerät nehmen und dann einfach mal probieren, ja, vielleicht kann man damit Wäsche waschen. Oder ich könnte versuchen, meine PlayStation da anzuschließen. Oder ich könnte versuchen, mir damit die Haare zu föhnen oder irgendwas anderes. So, ich schaue einfach mal, wonach sich das Gerät so anfühlt und dann versuche ich, dem irgendwie einen Sinn zu geben. Aber ich glaube, dass diese Herangehensweise auf Dauer sehr frustrierend sein muss. Es gäbe noch einen anderen Weg, denn auf jedem Gerät steht der Name des Herstellers. Und wenn ich dann den Herrn Siemens anrufe, könnte er mir sagen, dass das eine Herz-Lungen-Maschine sein soll. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das Gerät zu dem Zweck einsetzen, zu dem es ursprünglich geschaffen wurde. Ich glaube, dass Stephanus eine Begegnung mit seinem Hersteller gehabt haben muss, mit seinem Schöpfer, mit Jesus Christus. Das steht im Text zwar nicht so direkt drin, aber man kann es eigentlich zwischen den Zeilen lesen. Stephanus tat große Zeichen und Wunder unter dem Volk, genau wie Jesus. Und Stephanus hat mit einer göttlichen Weisheit gesprochen, der keiner widerstehen konnte. Woher kennen wir das? Ich kenne es von Jesus. Und Stephanus hat den Zorn der religiösen Oberschicht erregt. Wer hat das auch gemacht? Jesus. Und Stephanus wurde völlig zu Unrecht vor ein Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Auch das war genauso bei Jesus. Und mit einem Mal wird es völlig klar, dass dieser Text eigentlich gar nicht Stephanus zeigt, sondern Jesus. Und dieser Text zeigt uns, dass Jesus in Stephanus lebt. Und ich finde das wunderbar, dass dieser Jesus einfach nicht tot zu kriegen ist. Und sein Evangelium ist nicht aufzuhalten. Und Stephanus hat durch seine Beziehung zu Jesus seinen Frieden darin gefunden, dass der Schöpfer am besten weiß, was für ihn gut und richtig ist. Es gibt noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen möchte. Als Jesus geboren wurde, gab es einen Mann mit dem Namen Simeon. Und dieser Simeon hatte vorausschauend in die Zukunft etwas über Jesus gesagt. Er sagte, er, nämlich Jesus, wird ein Zeichen sein, dem man widersprechen wird. Er wird ein Zeichen sein, dem man widersprechen wird. Und auch das hat Stephanus erlebt. Stephanus musste massiven Widerspruch gegen sich erdulden. Und auch Stephanus hat viele Zeichen getan, um auf Jesus hinzuweisen. Aber das größte Zeichen, das Jesus durch ihn wirkte, war am Ende Stephanus selbst. Im letzten Vers von unserem Predigttext heißt es, dass das Gesicht von Stephanus strahlte wie das eines Engels. Nun, Engel leuchten eigentlich nicht selbst, sondern sie reflektieren immer die Schönheit ihres Schöpfers, die Schönheit dessen, der sie anstrahlt. Und auch Stephanus, so glaube ich, hat nicht aus sich selbst heraus geleuchtet, sondern den einen wiedergespiegelt, der seine ganze Faszination geworden war. Jesus hatte einmal gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass jeder für seinen Glauben sterben muss. Aber es bedeutet, dass wir alle mutig sein können, da wo es nötig ist, unsere Träume und Wünsche aufzugeben, weil wir am Ende durch Jesus so viel mehr gewinnen werden. Amen.